RD.
Ein männlicher Mob belästigt Frauen auf der Plattform X, früher Twitter. Soweit leider so bekannt. Aber in den letzten Wochen erreicht die Belästigung eine neue Dimension.
Und das, was jetzt kommt, ist nicht geeignet für Kinderohren. Der Mob auf X benutzte die integrierte KI, um Fotos, die reale Frauen von sich gepostet hatten, um daraus Porno-Deepfakes zu machen.
Put her in a bikini, zeig sie im Bikini. Das war ein Befehl an die KI von X.com, der zuletzt 6000 Mal pro Stunde gegeben wurde, als es noch funktionierte.
Und das Ergebnis war unzählige KI-generierte Bilder von realen Frauen, erst im Bikini, dann nackt, dann in demütigenden Posen, zum Teil mit Spuren von Misshandlungen ergänzt.
Zuletzt spuckte der Bot sogar Kinderpornografie aus. Tage und Wochen lang ging das so, bis Behörden Wind davon bekamen. Indonesien und Malaysia sperrten den Zugang zu X und in Großbritannien reagierte die Technologieministerin.
I think the images being produced,
diese Bilder sind widerlich,
despicable and abhorrent.
Und Kinder sexualisiert darzustellen gehört zu den schlimmsten Verbrechen überhaupt.
The worst crimes imaginable.
Elon Musk, Besitzer von X, unkte von Zensur und wehrte sich, indem er die Angelegenheit zu einer Schlacht um die Redefreiheit stilisierte. Aber am Ende knickte er ein und aktuell ist die Pornofunktion abgeschaltet.
Ein Beleg für die Wirksamkeit der Gesetze und Behörden im Zusammenhang mit KI und Social Media?
Oder ein Beleg dafür, dass die Spielzeuge der Tech-Bros noch nicht scharf genug reguliert sind?
Das ist eine unserer Fragen in dieser Folge von 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde, kennen uns seit 30 Jahren und genauso lange diskutieren wir auch schon über alle möglichen aktuellen Themen miteinander. Denn wir sind beide gerne gut informiert.
Aber selten einer Meinung. So auch bei der Frage, wie man große Erbschaften gerecht besteuert. Vor allem, wenn Familienunternehmen dranhängen. Die SPD will nämlich ran an den Speck und die Erbschaftssteuer erhöhen.
Endlich Gerechtigkeit, sagen die einen. Und die anderen warnen vor Mehrfachbesteuerung und auch davor, dass ganze Betriebe und damit Arbeitsplätze den Bach runtergehen würden. Also doch lieber Finger weg von der Erbschaftssteuer.
Darüber sprechen wir heute bei 7 Tage wach. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch ein Abo und eine Bewertung in der App. Wir sehen das und freuen uns dann.
Erstmal ist es nur ein Vorschlag, ein Konzept, eine Vorlage, aber schon entzünden sich die Diskussionen, wie eigentlich immer bei diesem Thema, Erbschaftssteuer.
Denn Stand jetzt ist die Praxis so. Kleinere Erbschaften werden besteuert, größere eher nicht. Denn dabei handelt es sich meist um vererbte Unternehmen und Unternehmensanteile und für die gilt ein Wust an Sonderregelungen und Schlupflöchern. Klingt erstmal wenig gerecht.
Ob das alles überhaupt so rechtens ist, also diese Schlupflöcher, wird im Laufe des Jahres einmal mehr das Bundesverfassungsgericht entscheiden müssen. Aber die SPD kam in dieser Woche schon mal mit einem Reformkonzept um die Ecke, höhere Erbschaften höher besteuern, niedrige geringer und den ganzen Erlös kippen wir dann ins Bildungssystem. Das war so ungefähr im Groben die Idee und es hat die erwartbaren Reaktionen von seid ihr verrückt bis das geht alles noch gar nicht weit genug geerbt.
Fakt ist, der Umfang ist riesig. 400 Milliarden Euro wurden in 2024 vererbt und Fakt bleibt, je mehr vererbt wird, desto geringer in der Regel die Erbschaftssteuer.
Und wir diskutieren jetzt, muss das so sein, um Unternehmen und Arbeitsplätze zu sichern oder ist das ungerecht? Und was genau will jetzt die SPD?
Fassen wir einmal grob zusammen, wie Erbschaften bisher besteuert werden.
Ja, aber bitte nur grob, ne? Ich habe mich auch durch 100 Paragraphen geklickt und das deutsche Steuerrecht macht dich ja kaputt. Also lass uns das bitte so einfach wie möglich halten, sonst erschlagen wir hier alle mit Zahlen.
Mega interessant aber. Also es gibt bei Erbschaften verschiedene Steuerfreibeträge. Vom Ehepartner bis zu 500.000 steuerfrei, vom Elternteil bis zu 400.000 steuerfrei. Und danach kommt dann ein progressiver Steuersatz, der immer höher wird, je größer das Erbe ist, mit Steuersätzen von bis zu 50%. So, werden aber ganze Unternehmen vererbt, dann gelten Ausnahmen und Sonderregelungen, um die Arbeitsplätze nicht zu gefährden, die da dran hängen. Wenn man zum Beispiel nachweisen kann, dass man die Steuern jetzt nicht aus der Tasche irgendwie zahlen kann, ohne den Betrieb zu verkaufen, dann bekommt man ihn auch ohne Steuerzahlung. 8,8 Milliarden Euro sind das im Jahr, die dem Staat durch diese Regelung durch die Lappen gehen.
So, als Sprachbild dafür kann man an vielen Stellen lesen, heißt es, erbst du Omas Häuschen, dann musst du das versteuern. Erbst du eine Immobilienfirma mit 100 Häusern, dann musst du schon extrem unklug handeln, um erbschaftssteuerpflichtig zu werden.
So, ja, soweit vielleicht erstmal. Also klingt unfair, aber vielleicht geht es am Ende nicht anders. Darüber diskutieren wir gleich noch.
Ja, also es ist ja jetzt so, dass 50% aller vererbten Gelder an 10% der Menschen gehen in Deutschland. Das heißt, vom Volumen her wird ein Großteil des vererbten Vermögens gar nicht versteuert, weil das solche großen bis riesigen Betriebsvermögen sind, die vererbt werden.
Naja, man könnte ja auch sagen, also warum auch? Warum überhaupt auf irgendwas Erbschaftssteuer zahlen? Warum kann man das nicht einfach so vererben?
Hä? Aber darüber reden wir doch hier.
Nein, ich meine, auf das Vermögen, das vererbt wird, wurde ja schon Steuer gezahlt. Das ist ja auch eins der Argumente immer. Einkommensteuer nämlich. Das ist ja schon mal versteuert worden. Man kann ja schon fragen, warum die jetzt bei der Weitergabe nochmal versteuert werden sollen.
Das ist ein ganz seltsames Argument, finde ich. Weil das Erbe ist ja dann quasi für den Beerbten ein Einkommen. Das ist ja für den ein Zugewinn. Warum soll man das nicht versteuern, wie jedes andere Einkommen aus Arbeit, aus Vermietung, aus Aktiengewinnen auch?
Tatsächlich haben wir das ohnehin Tag ein, Tag aus im Alltag, wenn man zum Beispiel einkaufen geht. Auf den Lohn wird erst Einkommensteuer gezahlt und dann beim Einkaufen nochmal die Mehrwertsteuer. Und komischerweise wird aber diese Mehrwertsteuer niemals moniert. Da liegt der Verdacht nahe, dass nur die Besteuerung von diesem unverdienten Einkommen von der Erbschaften tatsächlich gewisse Leute stört.
Die Politologin Martina Linatas ist das, hat sie so diese Woche im Interview mit RBB 24 Inforadio gesagt. Für sie ist das also nur ein Scheinargument, dass das Vermögen der doppelt besteuert werden würde, weil in anderen Bereichen ist das auch völlig normal.
Ja gut, wenn sie das so meint, lass uns mal angucken jetzt, was die SPD vorhat.
Ja, es ist relativ einfach erklärt, wenn ich mal anfangen soll. Private Erbschaften sollen bis 1 Million Euro steuerfrei bleiben. Also rund doppelt so viel soll man steuerfrei erben können wie bisher. Bei Unternehmen soll es einen Freibetrag von 5 Millionen geben. Alles darüber soll dann versteuert werden müssen. Allerdings nicht sofort, sondern die Erben haben dann 20 Jahre Zeit, auf die sie diese Erbschaftssteuer, die zu zahlende, dann verteilen können.
Und da soll dann mehr bei rauskommen als bisher? Also an Einnahmen für den Staat jetzt bei dieser Idee?
Die SPD sagt es so. Also das kann man ja erstmal nur diskutieren, was die hingelegt haben. Was die sagen ist, für 80-90% aller Erbschaften wird die Erbschaftssteuer sinken. Für die anderen wird es teurer, und zwar so viel teurer, ja, dass am Ende dem Staat mehr zur Verfügung stehen soll. Und das soll dann in Bildung und Schulen gesteckt werden, das Geld, also direkt da rein finanziert werden, um über diesen Weg dann mehr Chancengleichheit zu erreichen. Also die ganz dicken Erbschaften mehr besteuern, damit Kinder, sagen wir mal, aus weniger beschenkten Familien bessere Aufstiegschancen bekommen. So kann man da eigentlich gegen jetzt diese Idee, völlig unabhängig von welcher Partei das kommt, kann man doch eigentlich, was kann man denn dagegen haben?
Naja, schon, also schon eine ganze
Menge.
Aber
warum? Da kann man ja nur was dagegen haben, wenn man irgendwie nicht will, dass die Schere zwischen Arm und Reich irgendwie wieder ein bisschen weiter zusammengeht in Deutschland.
Naja, also wenn es am Ende eine Erbschaftssteuer gibt, die dazu führt, auch wenn es keiner will, dass Arbeitsplätze verloren gehen, verhindert werden, dass damit dann eben auch dauerhaft Steuereinnahmen über die Lohnsteuer nicht eingenommen werden, dann verstehe ich den Sinn des Ganzen nicht, das jetzt so zu erhöhen. Also ich meine, das hat auch einen Grund gehabt, warum Unternehmensvermögen so viele Extrawürste bekommen haben bei der Erbschaftssteuer, auch in der Vergangenheit. Das hat man ja nicht gemacht, um die paar richtig reichen Erben noch viel reicher zu machen, absichtlich.
Ja, bist du da ganz sicher?
Naja, es ist am Ende niemandem geholfen, wenn die Unternehmen sich verkleinern müssen, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen.
Aber die hätten nach dem Modell, was jetzt auf dem Tisch liegt, 20 Jahre Zeit dafür.
Ja, und trotzdem heißt das ja auch, dass dann 20 Jahre lang Geld abfließt, was sonst in die Unternehmen gesteckt werden könnte.
Wer sagt das, dass das sonst in die Unternehmen gesteckt würde und nicht der neue Eigentümer, der Erbe, die Gewinne der Zukunft oder irgendwie einen guten Teil davon nicht alle einstreicht, ohne riesig neu zu investieren. Das ist dann ja seine Sache.
Ich habe im Handelsblatt ein paar Statements gelesen aus Wirtschaftskreisen, die sehen das allesamt skeptisch. Alle. Handwerkspräsident Jörg Dittrich hat gesagt, das können wir auf gar keinen Fall so machen, weil jede Einschränkung der sogenannten Verschonungsregeln würde die Betriebe belasten und die regionale Wirtschaft schwächen. Oder hör dazu Carsten Lindemann, CDU-Generalsekretär.
Allein die Debatte darüber, dass Unternehmen Unternehmen mehr beispielsweise belastet werden, führt dazu, dass sie keine Planungssicherheit haben. Wir haben eine Rezession und da ist das Gift, gerade für den Mittelstand und für Handwerker in Deutschland.
Ja, aber wenn man ganz ehrlich ist, warum genau das so sein soll, wie Lindemann das hier sagt, kann dir auch keiner sagen. Also nicht anhand von Daten, Zahlen, Fakten oder zumindest habe ich dazu nichts gefunden. Das ist eher so ein Gefühl, erscheint mir, dass auf jeden Fall das ganze Land den Bach runtergeht, wenn man irgendwie versucht, an diese Erbschaftssteuer ranzugehen. Und dieses goldene Ei oder goldene Henne oder wie man das nennt, seit Jahren und Jahrzehnten. Also Autorin und Politologin Martina Linatas hält dagegen und sagt, es stimmt nicht.
Es entbehrt aber jeglicher empirischer Evidenz. Es gibt keine Fälle, nicht nur in Deutschland, sondern auch im gesamten OECD-Raum kann man nicht davon sprechen, dass irgendwann mal irgendwo irgendwelche Arbeitsplätze gefährdet gewesen wären.
Also wie gesagt, ob das jetzt mitten in der Krise so die richtige Maßnahme ist, also ein Konjunkturmotor, wird eine höhere Erbschaftssteuer nicht sein.
Warum nicht?
Weil manche sich fragen werden, wozu sie den Betrieb überhaupt mit aller Kraft erhalten sollen, den sie da erben, wenn sie eh durch die Erbschaftssteuer dann so viel weggenommen bekommen, dass sich das gar nicht mehr lohnt. Also hier, die CSU, allen voran CSU-Landesgruppenvorsitzender im Bundestag Alexander Hoffmann dazu.
Eine solche Zielsetzung, die Erhöhung der Erbschaftssteuer, die eigentlich doch nur die Idee hat, große Vermögen zu zerschlagen, toxisch, weil leistungsfeindlich, das falsche Signal in diesen Zeiten. Wir brauchen leistungsfreundliche Anreize.
Aber was zu erben, ist doch das Gegenteil von was leisten. Ich verstehe gar nicht, was der sagen will. Weil dann dürfte man ja nie irgendjemanden wegen diesem oder jenem stärker besteuern. Das ist dann ja per se immer leistungsfeindlich, wenn man für irgendwas Steuern bezahlen soll. Also so funktioniert doch ein Gemeinwesen nicht.
Nein, natürlich nicht. Aber das
ist. Und ich meine, es ist ein erster Aufschlag der SPD. Ich will mich auch gar nicht mit dem gemein machen, aber ich finde, es muss irgendetwas passieren. Und sofort wird aber wieder mit den alten Reflexen gekämpft. Und das finde ich auch aus so einer demokratie-praktischen Sicht so ermüdend. So, also können wir nicht bitte eine Erbschaftsregelung finden, bei dem kein Unternehmer plötzlich Grundsicherung beantragen muss und alle Leute rausschmeißen und trotzdem alle anderen auch ein Stück vom Kuchen kriegen, über kostenlose Bildung dann zum Beispiel. Also was nachweislich der beste Schlüssel zum Aufstieg ist, was dann ja auch wieder der Gesellschaft zugutekommt.
Also jetzt muss sowieso erstmal das Bundesverfassungsgericht ja entscheiden, ob es rechtens ist, dass verschiedene Vermögensarten ungleich versteuert
ja,
werden,
genau.
So wie es im Moment ist. Also dass Firmenvermögen anders behandelt
genau.
werden. Das muss jetzt eh erstmal das Bundesverfassungsgericht darüber urteilen. Da schreibt jetzt das Handelsblatt, da gehen alle davon aus, das wird kippen. Und damit hätte Deutschland dann am Ende des Jahres ein verfassungswidriges Erbschaftssteuerrecht. Und die SPD hätte dann eben schon ein Konzept in der Tasche, wie es weitergehen könnte.
Ja. To be discussed. Kurz bevor es weitergeht, ein Podcast-Tipp von uns für alle von euch, die sich besonders dafür interessieren, was politisch in Deutschland passiert, also für Bundespolitik.
Berlin Code mit Linda Zervakis. Jeden Freitag schaut sie zusammen mit den KollegInnen vom ARD-Hauptstadtstudio auf die aktuellen Themen, die in Berlin im Bundestag diskutiert werden und nimmt sich Zeit, hinter die Meldungen zu gucken, also auf das, was im Nachrichtenalltag manchmal ein bisschen zu kurz kommt.
Berlin Code jeden Freitag neu in der ARD-Audiothek. Und weiter geht's jetzt mit uns.
Lives can and have been devastated by this content.
Diese Inhalte zerstören Leben. Sie zielen darauf ab, Menschen zu demütigen und zu quälen. Das sind keine harmlosen Bilder, sondern Missbrauchswaffen im Einsatz gegen Frauen und Mädchen. Und sie sind illegal.
And they are illegal.
Das ist die britische Technologieministerin Liz Kendall, vergangene Woche im britischen Unterhaus bei einer Rede, in der sie die Social-Media-Plattform X, früher Twitter, von Elon Musk scharf mit Konsequenzen bedroht für das, was sich dort in den vergangenen Wochen abgespielt hat.
Im Dezember, über Weihnachten bis in die vergangene Woche hinein, hat sich auf X ein Trend entwickelt, bei dem ein hauptsächlich männlicher Mob Userinnen belästigt hat. Und zwar mit Hilfe der integrierten KI namens Grok. Unter Fotos, die etwa Userinnen von sich gepostet hatten, wurde kommentiert: Grok, put her in a bikini, zeig sie im Bikini. Und die KI reagierte und postete sexualisierte Deepfakes der Fotos in die Kommentare.
Das ging los mit Bikinis, dann sollte die KI die Frauen nackt darstellen, dann wurde sie aufgefordert, die Frauen in demütigenden sexuellen Posen zu zeigen, dann mit Spuren von Misshandlungen, mit Spermaflecken. Es wurde immer krasser, bis hin zu der Aufforderung, gepostete Fotos von Kindern zu Kinderpornografie umzugestalten. Also der Mob gab die Befehle, die KI gehorchte anstandslos.
Laut Bloomberg wurden auf X zuletzt insgesamt über 6000 sexualisierte KI-Bilder pro Stunde gepostet. Die Analysefirma CopyLeaks zählte mindestens ein Bild pro Minute, erstellt von Grok auf User-Anfrage, in dem explizit ein reales Foto sexualisiert wurde, ohne Einverständnis der abgebildeten Person.
Userinnen wehrten sich, schlugen Alarm und als endlich Politik und Behörden, etwa in Großbritannien, reagierten, da meldete sich Elon Musk zu Wort und wetterte gegen Zensurversuche und bauschte die Angelegenheit zu einer Schlacht um die Redefreiheit auf. Schützenhilfe hat er dafür bekommen in Großbritannien vom rechtspopulistischen Nigel Farage, der viel auf X postet.
Finden wir das neue Grok-Feature gut? Nein, aber wir sollten mit der Firma reden. Es gab schon erste Zugeständnisse. Meine Sorge ist, am Ende wird Grok einfach unterdrückt und damit auch die Meinungsfreiheit weiter eingeschränkt.
Der britische Premier Keir Starmer fand es widerlich, was auf X passierte. Die britische Medienaufsicht Ofcom schaltete sich ein und die Technologieministerin Liz Kendall betonte in einem Interview auf Sky News, die Aufsicht könne alles in ihrem Arsenal verwenden, um gegen die Plattform vorzugehen.
I think the images being produced are despicable and abhorrent.
Diese Bilder sind widerlich und Kinder sexualisiert darzustellen gehört zu den schlimmsten Verbrechen überhaupt. Deshalb ist es ein Schlag ins Gesicht zu sagen, nur wer dafür zahlt, hat weiter Zugriff. Ofcom sollte die gesetzlichen Mittel voll ausschöpfen und X muss die Sache endlich in den Griff kriegen.
Powers of the law that Parliament has given it. X needs to get a grip and get this material down.
Und dann, nach wochenlanger Kritik, hat X reagiert und Mittwochnacht mitgeteilt, dass inzwischen keine Fotos von realen Personen in dieser Weise mehr verändert werden können.
Und Liz Kendall hat es ja gerade schon angesprochen, nachdem das ja erst nur für die kostenlose Version von X gesperrt war. Also das war eine irritierende Maßnahme. Da wurde erst das noch zum Premium-Produkt, diese Porno-Funktion. So hat das auch die britische Regierung gesagt.
Ja, aber man muss sagen, der Druck hat gewirkt. Am Ende ist Elon Musk eingeknickt. Kein Wort mehr über Einschränkungen von freier Rede.
Sehe ich ganz anders. Also wenn ich mir die Geschütze angucke, die da erst aufgefahren werden mussten, um das zu erreichen. Weil weißt du, was mich dabei nervt?
Sag.
Dieses Katz-und-Maus-Spiel, das Elon Musk hier abgeliefert hat und was die Big-Tech-Unternehmen im Grunde auch immer wieder aufführen. Die machen erstmal einfach, was sie wollen, was sich verkauft, Wachstum und dann soll ihnen erstmal einer beweisen, dass das auch wirklich verboten ist, was sie da machen. Das ist so eine bodenlose Unverschämtheit und es wird so klar in diesem
ja,
Fall.
Ja, es ist ein bisschen so wie die Art, wie gewisse US-Präsidenten so ihr Amt ausüben, sag ich mal. Also erstmal machen und ob das dann überhaupt hätte sein wollen, das sehen wir dann.
Wir gewöhnen uns da so dran, aber mich regt das so auf. Also Musk lässt diese widerlichen Demütigungen einfach laufen auf seiner Plattform. Also pornografische Gewaltfantasien bebildert von seiner KI und reagiert erst, wenn sich die erste Garde der Politik mit seiner Plattform beschäftigen muss. Oder zum Beispiel, das ist jetzt besonders krass gewesen, aber Beispiel ChatGPT ist so gleiches Prinzip. Lass doch einfach mal alle Texte, die wir so finden können, als Trainingsmaterial für unsere KI benutzen. Sollen sich die Autoren und Verlage doch erstmal, sollen doch kommen, wenn die das stört.
Mich wundert ehrlich gesagt ein bisschen daran, dass sich das jetzt erst aufregt. Also weil genau so lief das doch bei Facebook mit den Fake News und den Fake Accounts bei der ersten US-Wahl von Trump. Und normalerweise bist du ja der Erste, der sich irgendwie für neue Technik begeistert. Also was willst du jetzt? Willst du die Technik oder willst du die Regulierung? Oder?
Ich gehe erstmal davon aus, dass Leute, die neue Techniken erfinden, irgendwann auch mal vorhatten, damit die Welt ein ganz kleines Stückchen besser oder einfacher, schneller irgendwie zu machen. Und deswegen erfindet man doch Sachen.
Ach komm, das ist ja süß. Das glaubst du nicht ernsthaft.
Ich weiß nicht, aber jetzt muss man den Tech-Konzernen hier erst hinterherrennen und die verklagen oder was? Also was ist das für eine Geschäftsgrundlage? Das gibt es doch nicht. Und mittlerweile muss man ja sagen, das ist das Geschäftsmodell teilweise. Also so wird das auf diesen Plattformen auch weitergehen, habe ich das Gefühl, mit Deepfakes, mit egal was da noch kommt, was den Leuten noch einfällt. Und dann stellen sie sich auch noch hin und schwafeln irgendwas Hochtrabendes von Freedom of Speech oder Fair Use oder Zensur oder irgendwie sowas.
Naja. Also mein Eindruck ist, das regt dich in diesen Fällen jetzt vielleicht auf und bei diesen Deepfakes auf X natürlich zu Recht, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wenn du jetzt so eine generelle Sache draus machen möchtest, dann würde ich sagen, du willst ja auch nicht, dass immer erstmal alles verboten sein soll, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Also über so eine Positivliste funktioniert das doch auch nicht. Also wenn du als Unternehmen immer erst auf eine doppelte Ausfertigung vom Genehmigungsverordnungsdurchschlagsformular Absatz 4 warten musst, bevor du eine Idee haben darfst, die möglicherweise von den geltenden Gesetzen, darauf wollte ich hinaus, von den geltenden Gesetzen noch nicht erfasst wird. Also die Welt dreht sich nun mal schneller als irgendwie ein Gesetz durch. Das kriegt man doch Hirnlähmung.
Aber das ist doch was völlig anderes. Das ist doch was anderes, ob du jetzt auf Prototypenbasis in so einer Hinterhofklitsche an neuer Technik rumfummelst und dabei jetzt nicht alles super genau nimmst erstmal. Oder ob du eben wie hier als Milliardär mit dieser Was-kostet-die-Welt-Einstellung fett erstmal den Markt flutest, legal, illegal, völlig egal. Und bevor der Sheriff dann kommt, erste Garde der Politik, hast du die ganze Stadt aber schon gekauft und in der Tasche. Das ist Mafia-Mentalität, was dahinter steckt.
Aber du musst ja auch sagen, Elon Musk und X, die sind ja auch Sonderfälle, oder? Also, dass Musk immer gleich Free Speech schreit als Totschlagargument für alles, ist ja bekannt. Das kannst du nun auch nicht irgendwie mit allen gemein machen. So, da ist ja nicht gleich die ganze Branche eine Branche ausschließlich aus Gaunern. So, das finde ich ein bisschen zu dick. Ich finde, es ist eher ein Beispiel dafür, dass die Politik und dass die Justiz zu langsam sind. Die sind zu lahm, dass die nicht hinterherkommen dabei, die Regeln auf die heutige Zeit anzupassen. So, die Autoindustrie hat ja auch nicht das Tempolimit erfunden, wenn du verstehst, was ich sagen will. Also da müssen wir uns schon selber an die Nase fassen, wenn wir die Technik so sorglos benutzen und erst viel zu spät die Folgen davon sehen.
Ja klar, also ist auch was dran, aber mir geht einfach dieses Selbstverständnis von Musk und Co. auf den Zünder. Also es erinnert mich immer an dieses Mantra, weißt du, von Mark Zuckerberg, kannst du dich noch erinnern? Mit diesem Move fast and break things.
Ja, natürlich.
Hauptsache Wachstum. Alles andere erstmal egal, nur dass das, was da kaputt geht beim Fast-Moven, das ist eben bei diesen Deepfakes, das sind echte Menschen, die dahinter stehen.
Genau, aber das ist doch der Punkt. Und damals wurde Zuckerberg mit Facebook noch abgefeiert für den Slogan, das war befreiend. Endlich einer, der nicht so zimperlich ist, der mal größer denkt, der irgendwie auch mal wirklich was bewegen will. So, das fanden doch irgendwie total viele Leute gut. Und das meine ich, so diese Tech-Bros, ne, wie die ja heißen, die sind ja nicht allein verantwortlich dafür, dass sie so riesig geworden sind und dass die Regulierung nicht hinterherkommt. Da hätte es ja von Anfang an mehr Skepsis gebraucht. Aber bei Chat zum Beispiel, ChatGPT, da war und ist es doch genau das Gleiche wieder. Was wurde dieser Sam Altman, der Chef von OpenAI, was wurde der abgefeiert erst? Und was haben wir alle damit rumgespielt mit der KI? Und jetzt produzieren Programme auf Basis einer sehr, sehr ähnlichen Technik Pornos auf Kommando. Was? Wir haben nichts gelernt.
Aber in dem Fall muss man ja wirklich sagen, es gab ja viel früher Gegenwehr jetzt bei KI und bei den Gefahren. Da gab es Bedenken, die Alarmrufe, aber das ging alles irre schnell mit dieser Entwicklung und mit dem Wachstum auch der Unternehmen in dieser KI-Bubble. Also da kommst du auch gar nicht mehr hinterher. Und das kann ja auch nicht richtig sein, dass jede Katastrophe dann am Ende die Schuld der User und der Gesellschaft sein soll, nur weil man nicht schnell genug verhindern
kann.
Nein,
so rum natürlich nicht. Man muss dann nicht eine Täter-Opfer-Umkehr betreiben. So. Es geht ja darum zu überlegen, was für ein Spirit bräuchte man eigentlich, dass sowas nicht passiert. Und mich nervt irgendwie bei all dem, dass diese Tech-Bros erst immer wie Heilige hofiert werden und danach sind sie dann aber die Sündenböcke. Also das ist irgendwie da ja auch individualisiert alles so. Denn die Leute, die Bilder von Grok haben erstellen lassen, die immer weitergegangen sind mit demütigenden Darstellungen, mit ihrem Hass, mit ihrer Hetze, mit ihrer sexualisierten Gewalt da, das sind doch die wahren Täter hier.
Aber Elon Musk gibt ihnen das Werkzeug in die Hand.
Ja, aber das Werkzeug ist jetzt weg. Musk hat diese Funktion gesperrt, aber diese Typen sind immer noch da. Also was man auf jeden Fall sieht in diesem Fall ist doch, dass die Gesetzgebung nicht hinterherkommt mit der technischen Entwicklung, oder? Da sind wir uns doch irgendwie, in dem Punkt sind wir uns doch einig. So, jetzt gibt es Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, die auch empört ist über die Plattform und gesagt hat, das muss einfacher werden, gegen sowas vorzugehen und dass wir da neue Straftatbestände brauchen. Und da wird bald ein Entwurf kommen für ein digitales Gewaltschutzgesetz. Soweit, so gut. Nur, bis das fertig ist und durch den Bundestag, da hast du doch schon wieder eine neue Technologie, die dir, was weiß ich, Gedanken in die Venen projiziert oder was. Und dann brauchst du dafür auch wieder ein neues Gesetz.
Ja, das ist halt das Ding. Es ist echt mühsam. Aber was ich halt nicht verstehe, ist, weil eigentlich ist ja klar, dass das, was passiert ist auf X, dass das die Gesellschaft nicht will und dass das ja auch teilweise längst strafbar ist, Kinderpornografie
strafbar,
genau. Oder Belästigung. Nur weil das halt auf einer Plattform passiert, anonym, angeheizt von, ja, oder befeuert von Algorithmen und KI, da tun sich die Behörden dann irgendwie schwer. Und ich habe aber in der englischen Berichterstattung was ganz Interessantes gehört. Nur so im sozusagen als letzter Kommentar von der Politikerin Dame Chi Onwura, die sitzt in einem Technologierat vom britischen Parlament und die hat sich auch beschwert, dass das alles so langsam geht und am Ende aber ein Schlagwort gebracht, das kannte ich so noch nicht.
It really shows, you know, that the Online Safety Act, which is, you know, what my committee has been saying for some time now.
Das zeigt, der Online Safety Act reicht für diese Zwecke nicht aus. Vor allem nicht bei generativer KI und den ständig neuen Formen digitaler Gewalt. Wir brauchen stattdessen prinzipienbasierte Regulierung.
Und das letzte hier, das ist das Stichwort, das habe ich mir dann mal angeschaut. Principle-based regulation.
Prinzipienbasierte Regulierung. Klingt mega gut. Was soll das dann genau heißen?
Dass du eben nicht immer neue, ganz spezifische Regeln schreibst, die dann ganz genau vorschreiben, was wer wo und wie in welchem Zusammenhang dann nicht darf, sondern eben Prinzipien, nach denen wir uns richten, die auch dann noch gelten, wenn die Rahmenbedingungen, sprich die Technologie drumherum, dann ganz andere werden.
Ja, bin ich sofort dafür. Ich würde als erstes Prinzip würde ich reinschreiben, dass man sich nicht kopflos in neue Technologien stürzt.
So, was war sonst noch?
Ein Thema war im Bundestag, bei dem der Großstädter abwinkt und sagt, jetzt lass die armen Tiere doch in Ruhe, bei dem auf dem Land aber die Fetzen fliegen, also in der Debatte.
Es ist hochemotional, natürlich nicht nur für die Landwirtschaft, sondern für den kompletten ländlichen Raum, weil die Bestände eben zunehmen, die Wolfsrisse zunehmen, damit auch die Schäden, aber natürlich auch die Sorgen der Bevölkerung zunehmen. Und das ist ein hochemotionales Thema im ländlichen Raum.
Genau, um den Wolf geht es. Und das war Stefanie Sabert, sie ist Generalsekretärin des Deutschen Bauernverbands. Und dieser Bauernverband fordert seit Jahren, wir müssen anfangen, den Wolf zu jagen. Sonst nimmt er Überhand. Und genau das wurde diese Woche im Bundestag diskutiert. Der Landwirtschaftsminister hat nämlich eine Gesetzesvorlage gebastelt, nachdem der Wolf bald gejagt und geschossen werden dürfte.
Also aus Städterperspektive ist das ja wirklich skurril, warum das so ein angstbesetztes Thema ist, diese ganze Wolfsgeschichte. Also da könnte man eine komplette eigene Podcast-Folge zu machen. Ne? Warum das eigentlich ja fast ähnlich polarisiert auch wie ja, Tempolimit oder Veggie-Wurst.
Ja,
oder
so. Können wir ja mal machen. Würde mich auch interessieren.
Also ich meine, seit 10 Jahren nimmt die Population des Wolfs zu. Es gibt aktuell rund 200 Rudel in Deutschland, hat die Tagesschau recherchiert jetzt im Vorfeld der Debatte im Bundestag. Und klar, die reißen Schafe, Ziegen, aber am Ende gehört der Wolf ja auch hierher, oder nicht? Also der einzige Grund, warum er ihn jagen will, ist doch, dass er den Betrieb stört.
Naja, also je mehr Wölfe, desto häufiger wird der Wolf ja auch in der Nähe von Menschen gesichtet. Und das macht den Leuten schon Angst in Gegenden, wo Wölfe häufiger vorkommen, oder? Das kann man schon auch verstehen.
Ja, also nachvollziehen kann ich das auch. Aber sämtliche Wildexperten, egal ob von Universitäten, von Naturschutzverbänden oder auch von der Wolfsbeobachtungsstelle vom Bund, sagen, der Wolf ist für den Menschen ungefährlich. Also das normale Verhalten vom Wolf ist, der macht einfach einen Bogen um den Menschen. Der sieht den weder als Gefährten noch als Beute. So. Also klar, aus Städterperspektive nochmal anders. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass gewisse Leute den Wolf am liebsten wieder ausrotten würden, weil er ja A, die Profite schmälert und B, halt aus so einer diffusen, von Mythen und Märchen getragenen Angst heraus.
Ja, weiß ich nicht. Das finde ich jetzt fast... Finde ich fast ein bisschen polemisch, wenn du das so sagst, von urbanen Mythen und so. Also Landwirtschaftsminister Alois Rainer, der sich um dieses Thema ja nun mal gekümmert hat, von Amts wegen von der CSU, der sagt es so.
Es ist ein großer Erfolg des Artenschutzes, dass der Wolf in Europa und in Deutschland wieder vorhanden ist. Aber man muss den Tatsachen ins Auge schauen. Die Population hat sich in den letzten Jahren enorm erhöht und damit auch die Risse.
Also ausrotten will den niemand, sondern es wird als Erfolg gefeiert, dass er da ist. Aber jetzt muss man überlegen, wie viele davon sind eigentlich tragbar. Und wenn du guckst, was der Wolf, die Viehhalter und damit ja am Ende die Steuerzahler kostet, gibt es offizielle Zahlen vom Bund aus 2024, die ich gefunden habe. 1100 Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere wurden da gezählt und dabei wurden etwas über 4000 Tiere getötet von Wölfen.
Naja, also klingt schon viel, aber ist das viel am Ende?
Also von der Bundesregierung heißt es, es seien erhebliche und potenziell existenzbedrohende Belastungen für die Weidetierhalter, so dieser Umfang. So stand es jedenfalls im Nordkurier, da habe ich das so gelesen. Und von den Kosten her, für diese Schutzmaßnahmen wie Zäune und sowas, was ja auch vom Staat bezuschusst wird oder sogar auch komplett bezahlt, wurden rund 23 Millionen Euro Steuergelder auszugeben und dazu noch mal knapp 800.000 Euro Kompensationszahlung für getötete Tiere. Also es hat schon ein gewisses Volumen.
Aber was soll jetzt da konkret passieren laut der Gesetzesvorlage, die jetzt da kursiert?
Der Wolf soll sozusagen ein bisschen anderen Stellenwert bekommen gesetzlich. Bisher durfte man den nur mit Ausnahmegenehmigung jagen, weil er als besonders geschützt gilt und galt. So, und jetzt soll er ins Jagdgesetz mit aufgenommen werden. Mhm. Das heißt, und das hätte zur Folge, dass der dann unter bestimmten Auflagen einfach ganz regulär gejagt werden dürfte, wie andere Wildtiere ja auch. Ne? Also zu einer bestimmten Saison und vom Umfang her je nach Vorkommen, in dieser Region mehr, in dieser weniger und so weiter, um den Bestand eben doch deutlich zu regulieren und scharf und Ziegen zu schützen.
Ja, und was ist damit, was ja auch gesagt wird, also es gibt ja Leute, die sagen, es geht beides. Herden schützen und den Wolf trotzdem am Leben lassen. Also der NABU, Naturschutzbund Deutschland zum Beispiel, die sagen, die Landwirte müssen noch stärker dabei unterstützt werden, einfach die Weiden wolfsafe zu bekommen, weil am Ende der Abschuss einzelner Tiere auch wenig bringen würde.
Diese vermeintliche Logik, Bejagung bedeutet automatisch mehr Sicherheit für Weidetiere, die geht so definitiv nicht auf. Also Herdenschutz wird immer notwendig sein, sobald ein Wolf in einer Region ist.
Marie Neuwald ist das vom NABU Deutschland und das hat sie so im Morgenmagazin von ARD und ZDF gesagt. Mhm. Und so ähnlich wie sie sehen das auch die Grünen. Also die Diskussion, die ist einfach noch nicht zu Ende, scheint mir.
Nein, natürlich nicht. Also das war ja jetzt erstmal die erste Debatte im Bundestag. So geht es eben seinen parlamentarischen Gang. Die hat auch nur 30 Minuten gedauert und es gab sofort haufenweise Änderungswünsche danach. Also den wolfsreichen Bundesländern wie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern ist das alles viel zu wenig und denen ist das auch zu ungenau, wie das geregelt werden soll. Also ist der Wolf jetzt geschützt oder darf er abgeschossen werden oder so. Es ist jetzt in den Agrarausschuss gegeben worden. Auch das ist das übliche Prozedere. Da wird das jetzt diskutiert. Und dann müssen irgendwann im Laufe des Jahres Bundestag und Bundesrat, also die Bundesländer, müssen da natürlich auch mit dabei sein, müssen das entscheiden.
Also das heißt, noch wird erstmal nicht geballert gegen den Wolf.
Ja, genau. Was ist mit Iran? Reden wir da noch drüber.
Ja, bisschen viel noch heute für diese Folge und die Lage da ist so dynamisch, also da kann ja in den nächsten Tagen alles Mögliche passieren. Also die Menschen gehen weiter auf die Straße, das Internet ist lahmgelegt, das Regime schießt auf Demonstrationen, angeblich gab es schon mehrere tausend Tote dabei.
Naja und Trump hat den Machthabern ja auch mit einem Militärschlag gedroht, wenn sie weiter auf ihre eigene Bevölkerung schießen und da irgendwelche Hinrichtungen planen, was ja offenbar dann doch verschoben wurde, also Hinrichtungen, aber es ist so oder so ultra brutal, was da passiert. Und offenbar wird die US-Basis in Katar gerade entsprechend eingerichtet und vorbereitet, dass das US-Militär losschlagen könnte. Ein Flugzeugträger der Amerikaner ist unterwegs in die Region, wobei auch ein Signal dafür sein könnte.
Trump hat gerade am Donnerstag wieder relativiert und gesagt, das Töten habe offenbar aufgehört und er hoffe, dass das stimme.
Ja, wie auch immer. Also die Lage wird uns noch eine Weile beschäftigt und ein Regime-Change wäre ja wahrscheinlich der Bevölkerung zu wünschen, so oder so. Aber man fragt sich natürlich auch, was soll dann kommen und was bedeutet das für die Region?
Gedanken dazu dann wahrscheinlich nächste Woche. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch und schreibt einen netten Kommentar. Das freut uns und die Algorithmen. Und bestimmt auch den Wolf. Der vorerst weiterleben darf. Nicht voller Angst durch seinen ureigenen Lebensraum läuft, in dem er schon bald beschossen, bejagt, vertrieben und gefürchtet wird.
Seit wann bist du eigentlich so ein Wolfsversteher?
Wieso? Ich bin halt Tierfreund. Der arme Wolf. Überleg mal, da gibt es ja noch kleine Wolfsbabys dazu. Wie erkläre ich das meinen Kindern, dass der bald totgeschossen werden soll?
Und die tausenden anderen Tiere, die der Wolf in Deutschland im Jahr reißt und tötet, mit denen seid ihr dann aber nicht befreundet,
oder? Jetzt mach das doch nicht schon wieder so kompliziert alles. Ich habe mir gerade so schön eingerichtet in meiner schönen, einfachen Wahrheit mit knuddeligen Wolfsbabys. Ja,
dann will ich dich da auch nicht weiter stören.
Nein. Tschüss.
Tschüss. Ja.
Meld mich bei allem ab jetzt.
Also mit diesen so, ja. Mit diesen Wölfen. Apropos, Tiere. Hast du das gelesen? Von dieser Cry Me a Cockroach Aktion von diesem Zoo in Texas.
Was?
Ich hätte gedacht, weil du ja irgendwie ständig irgendwelche US-amerikanische und britische Medien konsultierst, ja, dass du das schon gesehen hast, weil ich das...
amerikanische Bild oder sowas.
Nee, ich habe das bei der BBC gelesen. Und zwar, die Aktion ist folgende, du kannst für $5 Spende kannst du eine Kakerlake taufen.
Nicht kaufen. Taufen.
Ja, kaufen und taufen. Aber du kannst, also die Idee ist, du taufst diese Kakerlake, mit dieser Spende wird sie getauft auf den Namen eines oder einer verhassten Ex. Und diese Kakerlake wird dann verfüttert an ein Zootier. Also verstehst du? Und dann bekommst du eine Valentinskarte dazu. Also das ist anlässlich vom Valentinstag im Februar, aber die haben jetzt angefangen, diese Aktion. Und die kannst du dann an die Ex schicken und sagen, hab dich an die Tiere verfüttert. Und du kannst für ein bisschen mehr Geld kannst du auch eine Ratte kaufen, die dann verfüttert wird. Oder für Tierfreunde wie dich, es geht sogar auch mit Gemüse. Also es ist natürlich eine Spendenaktion am Ende, aber als ich das gesehen habe ich sofort gedacht, also mir würden da ein, zwei Kandidatinnen einfallen, ich sag's dir ganz ehrlich. Ja, das glaube ich sofort. Na gut. Ich bin weg. Tschüss. Tschüss.